Leute, was geht? Willkommen zu einer Folge der Lifehacks Show auf dem DNX Podcast. Heute mit der lieben Bastien Neumann. Hi Bastien.
Hallo, gut, dass ich hier sein darf. Danke.
Sehr, sehr gerne. Du bist auch Podcast-Host von einem mega, mega, mega erfolgreichen Podcast, der sich nennt Ernährungspsychologie leicht gemacht. Erstmal Glückwunsch zu diesem krassen Erfolg mit dem Podcast. Und ja, danke für deine Zeit. Danke, dass du heute hier am Start bist auf dem DNX-Podcast. Das Thema Ernährung ist ja so spannend und auch, glaube ich, für jeden Menschen auf dieser Erde relevant in irgendeiner Form.
Absolut, genau. Also es ist ja wirklich ein Thema, wo keiner drum herum kommt. Und es ist ein sehr spannendes Feld, wie ich auch finde, genau.
Ja. Hast du Ernährungspsychologie studiert?
Den Studiengang gibt es in der Form so leider noch gar nicht. Also in der Schweiz kann man, glaube ich, eine Ausbildung sogar zur Ernährungspsychologin machen, aber in Deutschland ist es noch nicht so verbreitet. Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert und kombiniere das jetzt so ein bisschen mit der Psychologie. Also das ist der Background, wo ich herkomme, genau.
Super spannend. Was sind denn so die größten Treiber für Menschen, dass sie überhaupt ans Essen denken, dann essen, vielleicht zu viel essen? Also was spielt sich da im Kopf ab?
Wow, okay, das ist eine große Frage. Das sind natürlich unglaublich viele Faktoren. Also ich gehe erst auf die Psychologie ein und schaue so, okay, was spielt sich da im Gehirn eigentlich ab? Und das sind ganz viele Faktoren. Einmal ist es zum Beispiel die Gewohnheit. Also wir alle haben Gewohnheiten in unserem Gehirn, in den sogenannten Basalganglien sind die abgespeichert. Und wenn wir einmal etwas eingelernt haben, quasi zum Beispiel zu essen, wenn man Stress hat, dann tut man das immer wieder. Dann hat man so eine Gewohnheitsschleife gebildet, die besteht aus drei Elementen sozusagen. Einmal der Auslösereiz, die Routine und die Belohnung. Und im Fall vom Stress und Essen wäre es dann zum Beispiel der Auslösereiz wäre der Stress. Die Schokolade wäre die Routine und die Belohnung wäre dann das Gefühl der Entspannung wieder. Und wenn man das einmal so eingelernt hat, dann tut man das immer wieder und ja, isst dann quasi, obwohl man noch nicht mal Hunger hat und tendiert dann auch manchmal dazu, viel zu viel zu essen und halt auch tendenziell eher ungesündere Sachen.
Ist das dann das sogenannte emotionale Essen?
Auch. Also Gewohnheiten haben nicht immer zwingend was mit der Emotion zu tun. Das kann zum Beispiel auch personenabhängig sein. Zum Beispiel, wenn ich mit dir immer Kuchen essen gehe und dich dann mal sehe, dann sagt mein Gehirn sofort, okay, Markus, gleich Kuchen. Also das ist jetzt ja nicht unbedingt eine Emotion, sondern es ist halt immer ein Auslösereiz, der aber auch eine Emotion sein kann. Aber es gibt natürlich auch das emotionale Essen. Da beruht das eher darauf, dass man halt ja sich so ein bisschen aufpusht, bisschen so seine Stimmung auffällt durchs Essen, denn Essen ist auch ein Dopaminausschütter sozusagen. Also Dopamin ist ja das Glückshormon. Und wenn wir uns dann echt mal down fühlen und dann etwas Cooles essen, dann ja werden wir einfach dadurch glücklicher und das merkt sich das Gehirn halt auch. Und so entsteht dann diese Endlosspirale des emotionalen Essens.
Ja, spannend, weil Dopamin wird ja zum Beispiel auch ausgeschüttet, wenn man Sport macht und dann unter der Dusche steht und völlig erfüllt ist und irgendwie glücklich, erschöpft, aber glücklich, ne?
Genau, das sind dann halt auch so die Wege, wie man da schauen kann, okay, was kann man denn machen, um überhaupt von diesem emotionalen Essen wegzukommen, dass man halt schaut, okay, was könnte einen sonst noch alternativ glücklich machen? Das könnte Sport sein, das könnte einfach Musik hören sein, das könnte ein Spaziergang sein, Telefonat mit der Freundin, also dass man so auf alternative Glücklichmacher sozusagen umschwenkt, um halt dieses Essensproblem so ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Mhm. Weißt du, warum es so ist, dass oftmals die kurzfristige Befriedigung über die mittelfristige oder den langfristigen Erfolg siegt? Also was Menschen dazu verleitet, jetzt die Schokolade zu essen, obwohl sie wissen, dass es eigentlich mittelfristig nicht dem Ziel fördert, schlanker zu sein.
Das kommt so ein bisschen daher, dass das menschliche Gehirn noch ziemlich auf Steinzeit programmiert ist. Also wir haben uns in den letzten Jahren sehr, sehr weiterentwickelt, aber so einige Instinkte sind immer noch Steinzeit quasi. Und unter anderem ist das halt auch der Überlebensinstinkt. Und Essen wird für uns immer gleich mit Überleben verbunden. Wenn wir gut gegessen haben, dann heißt es direkt, okay, jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe. Wir müssen nicht auf Jagd gehen für längere Zeit quasi. Und deshalb denkt das Gehirn quasi immer nur für den Moment. Wir müssen jetzt satt sein, uns muss es jetzt gut gehen. Denn wenn es uns jetzt nicht gut geht, dann bringt es auch nichts, wenn es uns in 2-3 Wochen gut geht, weil bis dahin könnten wir andererseits schon längst verstorben sein sozusagen, also verhungert sein. So denkt das Gehirn in einigen Fällen noch. Und deshalb ist es immer so ein bisschen eine Kurzschlussreaktion. Hier und jetzt sollen wir gesättigt sein, was langfristig passiert. Das ist dann so ein bisschen, ja, nicht ganz so relevant. Aber man kann das in gewisser Weise auch trainieren. Denn wir Menschen, wir haben nämlich quasi unter der Stirn den präfrontalen Kortex. Das ist so ein Areal im Gehirn sozusagen. Und das ist auch so ein Areal.
Das ist richtig groß, ne?
Genau, genau.
Also richtig groß ausgeprägt bei uns Menschen jetzt im Vergleich zu Tieren.
Genau, einige Tiere haben das halt gar nicht und andere im minimalsten Maße, sag ich mal. Und das ist auch so ein bisschen das, was uns von den Tieren unterscheidet, sag ich mal, so von den primitiveren Tieren. Denn mit diesem präfrontalen Kortex können wir halt irgendwo uns selbst kontrollieren. Und das kann man auch trainieren. Also das kann man sich vorstellen wie so ein Muskel, der wächst dann zwar nicht im Volumen, aber es werden immer intensivere Verknüpfungen, Nervenverknüpfungen sozusagen gestrickt. Nennt sich auch Neuroplastizität. Mhm. Und das kann man halt trainieren, zum Beispiel durch Meditation, wenn man halt wirklich in sich kehrt und bewusst mit diesem präfrontalen Kortex arbeitet, dann kann man diese ganze Selbststeuerung in gewisser Weise trainieren.
Das ist ja dieses Fire and Wire, ne? Je öfter eine Verbindung dann gesetzt wird, die neuroplastische Verbindung, umso stärker ist sie dann auch.
Ganz genau, ja.
Und das Spannende ist wirklich, ich komme ja gerade auch von Tony Robbins, mega pumped aus Singapur zurück. Und da war auch wieder Thema, your brain is not made to make you happy. Also das müssen wir über andere Wege irgendwie finden. Das Brain ist, wie du schon sagtest, Jahrtausende alt aus der Steinzeit und ist wirklich darauf geprimed, dich vor Gefahren zu retten,
ja.
Letztendlich vor dem Tod. Und deshalb dann auch wieder diese kurzfristige Befriedigung über die Ernährung.
Genau, also von Natur aus würden wir immer mit diesem sogenannten Reptiliengehirn, das ist so dieses, ich sag mal, primitive Urinstinkt, Areal in unserem Gehirn. Und von Natur aus würden wir wahrscheinlich oftmals damit ja reagieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, das halt so ein bisschen bewusst anders anzugehen. Und genau, Meditation ist da halt ein super Weg. Ich muss sagen, ich starte damit gerade auch erst. Ich war bisher immer so, Meditation ist ganz nett, aber ist nicht meins. Und jetzt gerade habe ich so ein bisschen, bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben und habe jetzt in letzter Zeit so eine ziemliche Stressphase. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht wäre es für mich ja auch mal sinnvoll, so ein bisschen runterzukommen, ein bisschen, ja, so, ja, mich irgendwie so ein bisschen zu erden und habe mich damit so mehr auseinandergesetzt. Ja, also ganz cool.
Krass. Ja, also lange Lifehacks-Hörer wissen, dass ich ein großer Fan auch von Meditation bin und könnt ihr auch mal die anderen Folgen checken. Und Meditation hat bei mir persönlich alles im Leben verändert. Und das ist so eine Sache, die lasse ich keinen Tag mehr unter den Tisch fallen, weil ich genau weiß, was das für ein krasser Game-Changer ist.
Also ich habe das Gefühl, mein präfrontaler Kortex muss ich dann noch so ein bisschen ausweiten. Also so manchmal bin ich dann doch noch so gedanklich weg, aber ich denke, mit der Zeit wird's. Also ich bin auf jeden Fall gerade hinterher und ist cool.
Ja, was bei mir immer hilft, ist, sich dann so Referenzpunkte zu setzen, so Trigger, dass man bewusst nach der Meditation, dass ich nochmal wirklich voll in das Gefühl reingehe. So, wie fühle ich mich jetzt? Wie habe ich mich vorher gefühlt? Hat es sich gelohnt? Ja oder nein? Geht's dir jetzt besser? Ja oder nein? Und dann jedes Mal diese Checkliste abzuarbeiten und so, yes, das war gut. Es hat mir gut getan. Dass es irgendwann gar nicht mehr hinterfragt werden muss, ob du es überhaupt machst, sondern du hast einfach Bock drauf, wie beim Sport. So die ersten paar Wochen ist super, super anstrengend wahrscheinlich ins Gym zu gehen und irgendwann fehlt es dir aber so sehr, wenn du da mal einen Tag vermisst, weil du so trainiert darauf bist und weißt, was für Benefits das hat.
Absolut. Und das finde ich jetzt halt auch so das Spannende an der Ernährungspsychologie, dass man gar nicht lernt, das ist gesund und das ist ungesund. Das ist natürlich auch ein spannendes Feld, keine Frage. Aber ich finde, die Ernährung ist so komplex und einige Lebensbereiche resultieren quasi auf die Ernährung. Wenn man sich so gestresst fühlt oder einfach voll durch den Wind ist, dann ernährt man sich halt im Schnitt einfach scheiße. Ist halt einfach so. Ja. Und das finde ich halt so spannend bei der Ernährungspsychologie, dass man halt echt schaut, okay, woher kommt das? Woher ist, wo liegt eigentlich der Ursprung? Wie kann man das beheben? Und da kann dann sowas wie Meditation auch helfen, was im ersten Moment so gar nicht mit Ernährung zusammenhängt. Aber wenn man dann mal wirklich so ein bisschen ein bisschen tiefer schaut, dann ist das doch ganz eng miteinander verstrickt.
Kennst du die Meditation, also die Meditation zum Essen oder während des Essens? Da gibt es ja auch so Guided Meditations, die sind super, super spannend.
Nee, tatsächlich nur nicht. Also ich kenne so Mindful Eating, so achtsames Essen, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen da angelegt, kann das sein?
Ja, genau, ich glaube schon. So, dass man sich so voll bewusst darüber wird, mit jeder Faser seines Körpers oder gerade im Mundraum, mit dem Speichel, mit der Zunge, was da überhaupt gerade abgeht.
Genau, und das ist auch so enorm wichtig. Also als Meditation an sich, so kenne ich das jetzt noch nicht, aber halt Mindful Eating, achtsames Essen generell. Und das ist so, so wichtig, weil die meisten Leute halt, ja, im Alltag halt mal so schnell auf dem Weg von der Arbeit zur Bushaltestelle sich ein Brötchen kaufen oder schnell mal essen, aber nicht bewusst drüber nachdenken. Und wenn man die am Abend fragen würde, hey, was hast du heute eigentlich gegessen, dann würden die sich an dieses Brötchen gar nicht mehr erinnern. Und deswegen, ich habe schon mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet, die am Ende des Tages sagen, hey, ich esse so wenig und ich bin trotzdem übergewichtig, wie kann das sein? Und denen habe ich dann mal diesen Tipp mitgegeben, dass sie mal wirklich, wenn sie essen, wirklich bewusst und achtsam essen. Und dann haben sie erst überhaupt bemerkt, was esse ich eigentlich den ganzen Tag? Und kam zu mir, wow, okay, jetzt weiß ich, woran es liegt. Ich esse einfach viel mehr, aber ich nehme es nicht wahr, weil ich es unbewusst tue.
Ja, so Klassiker vom TV, ne?
Ja, absolut, absolut. Oder auch so ja, Handy in der Hand, irgendwas, genau. Ja.
Ja. Ja, voll spannend. Erzähl mal was zu deinem Background, wie du zu dem Thema gekommen bist, welche Rolle Essen in deinem Leben gespielt hat bisher.
Ja, lange Geschichte. fing tatsächlich sehr, sehr früh an. Also ich habe schon sehr früh mit Judo angefangen und, und auch mit Wettkämpfen und so weiter. Und im Judo geht es ja nach, nach Gewichtsklassen. Und
bis zu welchem Gurt bist du gekommen?
Bis zum Braun. Kurz vorm Schwarzen musste ich verletzungsbedingt aufhören. Aber da komme ich gleich noch zu.
Okay, alles klar.
Genau, also ich habe halt früh angefangen, musste in Gewichtsklassen kämpfen. Das heißt, ich war auch sehr früh darauf programmiert, irgendwie ein Gewicht haben zu müssen. Ich fing dann wirklich an, im Grundschulalter schon teilweise heimlich mein Schulbrot wegzuschmeißen, weil ich wusste, abends beim Training werde ich gewogen. Und es war halt immer ein sehr großer Druck für mich, dieses Wiegen. Der Trainer kontrolliert da wirklich, okay, hat sie ihr Gewicht gehalten oder nicht? Alle anderen gucken auch mit drauf. Und das hat mich halt sehr geprägt, dass ich mich schon sehr, sehr früh mit dem Gewicht auseinandergesetzt habe. Und ich habe halt auch aufgehört, so ein bisschen auf meinen Körper zu hören, dieses Intuitive. Ich habe nicht mehr gehört, okay, bin ich eigentlich hungrig oder nicht, sondern es war mal diese äußere Steuerung. Ich musste abnehmen, egal was mein Körper sagt. Und dadurch habe ich sehr früh diese gesunde Beziehung zum Essen verloren. Und das ging dann so ja über mehrere Jahre. Und dann, als ich 15 war, kam dann halt diese besagte Verletzung. Ich habe im Training mein Kreuzband gerissen. Und das ist ja verbunden mit einer, also wenn man dann wieder Judo machen möchte, müsste man sich operieren lassen. Das habe ich dann auch getan. Und danach folgt ein Jahr Sportpause. Und dann hatte ich halt ein Jahr wirklich keinen Sport. Ich bin irgendwie in so ein Loch gefallen, weil ich vorher wirklich fast jeden Tag Training hatte. Ich war jedes Wochenende auf Wettkämpfen, Lehrgängen. Also es ging wirklich Richtung Leistungssport. Und plötzlich war einfach gar nichts mehr. Und ich war in so einem Loch. Und es wurde nicht mehr kontrolliert, wie viel ich wiege. Ich durfte erstmals wirklich essen, ohne irgendwie gleich quasi negatives Feedback zu bekommen. Und in der Zeit habe ich halt relativ schnell relativ viel zugenommen. Und deshalb.
Wie viel hast du zugenommen?
In dem Jahr so um die 10, 12 Kilo. Also es war halt wirklich so Druck erzeugt Gegendruck. Vorher musste ich jahrelang, also wirklich fast 10 Jahre lang immer auf mein Gewicht achten und plötzlich war es weg und dann, genau, ich hatte halt einfach kein Feeling mehr dafür und habe dann wirklich gegessen. So, und dann nach einem Jahr war es dann wieder soweit und ich konnte wieder zurück zum Judo. War dann auch echt motiviert und wollte wieder alles verändern. Ich wollte wieder auch abnehmen natürlich. Und dann ist es im ersten Training, ja, habe ich meinen Kreuzband leider wieder gerissen. Ja, nee. Doch. Das war halt nicht optimal operiert und hat dann nicht gehalten. Und dann ging das Ganze wieder von vorne los.
Boah, was ging da in deinem Kopf los, als das
gesnappt ist? Wow, das war krass. Das war echt krass. Also es war halt wirklich, dieses eine Jahr war so, okay, es ist scheiße gelaufen, aber ich konnte mich irgendwie noch so ein bisschen am Positiven halten, so sagen, okay, shit happens, life goes on. Und dann das zweite Mal, das wieder kam, war so, wow, okay, ja. Weil 2 Jahre Sportpause ist halt, also vor allem, wenn man so ein bisschen auch leistungssportlich da rangeht, wenn du 2 Jahre raus bist, dann bist du halt raus. Dann ist der Zug abgefahren und ich wollte eigentlich.
Ich kann das selber von
ja. Naja, und dann war es halt das zweite Jahr, dann natürlich wieder so um die 10 Kilo nochmal zugenommen, irgendwie gleiche Prozedur wie vorher. Und alle guten Dinge sind 3, dann ist es natürlich noch ein drittes Mal gerissen.
Nein, mach keinen Scheiß. Wieder beim Judo?
Nee, tatsächlich nicht beim Judo, sondern beim Schulsport. Ja, also noch trauriger fast. Ja, und dann war es halt
so. Das ist aber auch so sensibel, dieses ganze, sorry, wenn ich dich unterbreche, so die ganze Struktur in dem Knie, ne, beim Kreuzband.
Ja, man sagte echt, hast du einmal was mit dem Knie, hast du es immer. Und bei mir war es leider der Fall. Ich kenne auch andere positive Beispiele, aber bei mir war es leider halt irgendwie so. Ja, und ich habe mir dann natürlich voll Vorwürfe gemacht, weil ich irgendwie auch so dachte, Mensch, hätte ich das Gewicht nicht zugenommen, vielleicht hätte mein Knie dann gehalten. Also es war, ich habe mich da echt in so eine Negativspirale irgendwie eingelassen.
Ja, und so mein Fuck.
Ja, absolut, absolut mein Fuck, ja. Und genau, dann hatte ich unterm Strich nach dem 3. Jahr Sportpause sozusagen irgendwie so 25 Kilo on top. War super unglücklich, wusste überhaupt nicht mehr, wohin. Ich hatte irgendwie halt so echt mein Ziel, also dieses Judo-Ziel irgendwie verloren. konnte ich nicht mehr, war aus.
Warst du dann so bei 85 Kilo oder was hast du dann gewogen?
Mein Höchstgewicht war 96,7.
Wow! Mhm. Gute Maschine,
ja.
Ne?
Ja, das war schon ein Stück. Naja, und jedenfalls war es dann halt irgendwie echt so mein größtes Problem im Leben. Also ich habe, klar, es gibt viel schlimmere Sachen und so weiter, keine Frage. Mhm. Aber in dem Moment war das für mich irgendwie der Weltuntergang. Also als ich dann das dritte Mal mein Kreuzband gerissen habe, war ich 19 Jahre alt. Also auch noch recht jung. Man hatte eigentlich noch so alles vor sich. Aber der Arzt sagte mir dann, okay, Frau Neumann, Sie dürfen eigentlich kein Judo mehr machen. Was Sie noch machen können, ist Laufen, Fahrradfahren und Schwimmen. Die knieschonenden Sachen halt. Ja.
Laufen ist Knie schon.
Es ist eine Kniebelastung, aber es ist eine kontrollierte Belastung. Also ich darf mein Knie ruhig belasten, aber okay. Jetzt zum Beispiel, wenn man, ich weiß nicht, Fußball spielen würde oder sowas, wird man so unkontrolliert dem Ball hinterherlaufen und es ist einfach eine Instabilität in dem Knie. Und darum geht es halt. Also Laufen geht tatsächlich. Ich laufe dieses Jahr meinen ersten Marathon.
Ach, geil.
Ja, bisher Halbmarathon bin ich schon 3 Stück gelaufen und dieses Jahr wage ich mich auf Marathon. Also das war halt auch eine Sache. Ich habe halt mega lange immer gesagt, toll, ich kann nichts mehr machen, ich bin noch so jung und darf nicht mehr, bis ich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich mir gesagt habe, hey, du kannst noch was machen. Du hast die Beine immer noch da, also mach doch das, was du machen kannst. Und habe dann halt mit dem Laufen angefangen, so genau.
Ja.
Also so langsam habe ich mich dann da so rausgekämpft, habe dann halt auch gesagt, ich mache jetzt mein Hauptproblem im Leben zum Hauptmittelpunkt meines Lebens, habe angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren. Mhm. Also ein bisschen aus Selbsttherapie auch, weil ich so dachte, okay, wenn ich mich jeden Tag damit auseinandersetze, dann kann ich das Ziel ja gar nicht verfehlen. Und so kam ich dann dahin zu der Ernährung, musste aber im Studium leider schnell feststellen, dass Wissen allein halt nicht alles ist. Ich wusste im Prinzip genau, wie ich mich ernähren sollte, was gut ist, was nicht gut ist, wie die ganze Prozedur funktioniert, aber ich habe es einfach nicht umgesetzt. Und das war der Moment, wo...
Genau. Manche sagen ja, Knowledge is power, aber eigentlich nur executed oder angewendetes Knowledge ist wirkliche Power.
Absolut, ja. Und das war dann der Moment, wo ich so ein bisschen zur Ernährungspsychologie langsam gekommen bin. Also ich hatte auch 2 Module Ernährungspsychologie in der Uni. Das war aber noch so ein bisschen an der Oberfläche angekratzt. Aber es hat gereicht, um mich für dieses Thema zu sensibilisieren. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass man halt schaut, okay, nur zu wissen, dass der Apfel besser ist als die Schokolade, bringt nichts. Man muss verstehen, warum man zur Schokolade greift, obwohl man weiß, dass der Apfel besser ist. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da will ich hin, das will ich irgendwie als Message rausbringen, das möchte ich anderen Leuten irgendwie, da möchte ich andere Leute mit abholen. Und ja, habe dann halt meinen Podcast angefangen, direkt nach der Uni tatsächlich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, hey, ich möchte mit dieser Message raus. Und tatsächlich haben sich sehr viele Leute davon angesprochen gefühlt. Ich habe schon viel Feedback bekommen von Leuten, die halt sagen, hey, ich habe schon so lange dieses Gewichtsproblem, aber ich habe einfach nicht gesehen, woher es kam. Und jetzt durch diesen Ansatz der Ernährungspsychologie finden die sich irgendwie. Und das ist für mich natürlich etwas unglaublich Tolles. Und ich bin da unglaublich dankbar für, so viele Menschen erreichen zu dürfen.
Wow, echt well done und höchsten Respekt für
Dankeschön.
Deinen Weg und auch für deine Entscheidung, die du dann getroffen hast, wo du dann gesagt hast, zum Beispiel so, where your focus goes, your energy flows, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt zu meinem Hauptthema in meinem Leben. Ich meine es wirklich ernst und ich gehe all in und mache jetzt noch den Podcast und helfe noch andere Leute und teile mein Wissen. So, das ist super, super inspirierend. Echt danke dafür.
Dankeschön.
Voll, voll geil. Und wo du eben gesagt hattest, so, dass du jetzt schon 3 Halbmarathons gelaufen bist und dieses Jahr einen ersten echten Marathon läufst und gesehen hast, so, es gibt noch so viel andere Sachen im Leben, dann ist halt nicht Judo, dann ist aber was anderes und nicht den Kopf in den Sand steckst. Ich glaube, das ist so ungemein wichtig. Und das war auch so inspirierend bei dem Tony Robbins Event. Da war auch ein Rollstuhlfahrer dabei und am Ende von dem ersten Tag macht man diesen Firewalk, wo man durchs Feuer geht. Und er konnte aber nicht mehr laufen. Und das, was er gemacht hat, ist, er ist dadurch gerobbt quasi mit seinem Oberkörper durch diese heißen Kohlen. Und das war eigentlich auch so ein krasser Moment zu sehen, was alles möglich ist. Und so ein herzensguter Mensch, ich weiß gar nicht, wo er herkam, das war ein Asiate oder so, aber der ist all in gegangen und hatte einfach Spaß am Leben, wo du denkst, es muss nicht vorbei sein, du shiftest eher einfach mal deinen Fokus auf was anderes.
Ja, total toll. Also ich erlebe das oft auch irgendwie so in meinem Umkreis, Freundeskreis, dass man halt, klar, wenn irgendwas passiert war bei dem Mann, von dem du gerade erzählt hast, wahrscheinlich auch so im ersten Moment ist es so, wow, scheiße, mein Leben ist vorbei. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Ich kann nicht mehr das machen, was ich mal konnte. Aber wenn man dann so ein bisschen Abstand dazu gewinnt, und das sollte man irgendwie zulassen, also einige Leute sind so verkopft da drin und sagen, okay, jetzt ist mein Leben wirklich vorbei und lassen sich auf gar nichts mehr ein. Aber ich finde, es ist halt unglaublich wertvoll, wenn man wirklich so ein bisschen Distanz darauf gewinnt und schaut, hey, was kann ich denn immer noch machen? Was das Leben ist noch nicht vorbei, es gibt noch so viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel dann, als ich mit dem Judo aufgehört habe, auch angefangen mit dem Singen. Ich spiele jetzt in Musicals mit und singe total gerne und alles. Und geil. Da wäre ich halt gar nicht zu gekommen, glaube ich, wenn ich halt das mit dem Judo nicht gehabt hätte. Also irgendwie everything happens for a reason und take the reason und nicht die ganze Zeit dieses toll, warum ist mir das passiert? Ja.
Ja. Oder wenn man einmal diesen Mindshift macht, was mir voll geholfen hat, auch vom Tony Robbins Event, ich war ja letztes Jahr schon in London, dieses Life happens for you and not to you. Auch wenn es in dem Moment manchmal irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, warum das gerade passiert, aber wenn man so den Mind, wenn man schafft, den zu shiften, dass egal was passiert, dass man sagt, okay, das hat jetzt einen Sinn, was für ein Learning ist das, was für ein Takeaway, was will das Universe mir jetzt gerade sagen, dann lebt es sich viel, viel, viel entspannter, als in diesen Situationen dann immer in diese Tension zu gehen und ständig versucht, irgendwas zu solven, zu lösen, was man eh nicht lösen kann, weil alles im Flow ist und mal gewinnst du, mal verlierst du und mal geht's dann halt in eine andere Richtung. Am Ende kommst du aber immer da aus, wo du auskommen solltest.
Ja, und im Nachhinein macht's irgendwie alles Sinn, ne? Also wenn man dann so nach ein paar Jahren rückblickend hinguckt, dann denkt man sich so, okay, ja klar. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das andere ja gar nicht so. Also zum Beispiel in der Zeit, mein erster Kreuzbandriss war ja, als ich 15 war, bin ich mit meinem Freund zusammengekommen, mit dem ich jetzt nach 10 Jahren immer noch zusammen bin. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich mit dem Judo in dem Moment nicht aufgehört hätte, dass wir nicht so lange zusammengeblieben wären, weil mein Leben war Judo. Ich war da 24/7, ich war jeden Tag irgendwie unterwegs, Wochenends irgendwie ganz Deutschland, ganz Europa irgendwie unterwegs zu irgendwelchen Turnieren und das hätte niemals die Beziehung krass so gehalten und deswegen habe ich jetzt eine tolle Beziehung.
Ohne die Kreuzbandriss. Ja, sehr geil. Mit dem lieben Melchior, ne? Den vielleicht auch einige hier aus der Community kennen. Liebe Grüße an dich, Melchior, falls du das hörst.
Hört er gerade nicht, er ist gerade eben vor 10 Minuten rüber in einen anderen Raum, weil er gerade telefoniert, aber den Anfang hat er mitbekommen.
Okay, alles cool. Vielleicht hört das danach, ja. Aber guck mal, ohne die Kreuzbandrisse hättest du ja vielleicht auch nicht die Entscheidung getroffen, dich näher mit dem Thema Ernährungspsychologie zu befassen, nicht den Podcast gelauncht, nicht so viele Leute erreicht. Jetzt gerade schreibst du an einem Buch, hast du mir eben im Vorgespräch erzählt. Es ist ja mega, was für ein Impact das letztendlich dann auch wieder ausgelöst hat und was für Entscheidungen bei dir.
Absolut. Also jetzt mit diesem ganzen Podcast und drumherum, was gerade passiert, das letzte halbe, dreiviertel Jahr war bei mir echt verrückt. Also mein Leben hat sich so dermaßen auf den Kopf gestellt, im positiven Sinne. Ja. Und da hatte ich auch schon durchaus meine Momente, wo ich sagte, wow, hätte ich meine Kreuzbandaktion nicht gehabt, hätte ich niemals so viel zugenommen, hätte ich mich niemals damit auseinandergesetzt und wäre jetzt gar nicht in dieser Situation. Und das ist natürlich auch etwas total Krasses. Aber ich glaube, das kann man auch nur so erkennen, wenn man wirklich glücklich gerade ist und zufrieden mit sich, dass man wirklich auf die positiven Sachen sich fokussieren kann, statt auf die negativen Dinge. Aber momentan bin ich auf jeden Fall so, dass ich das vollkommen sehen kann und vollkommen genießen kann und bin dafür echt dankbar.
Und wie sieht das jetzt mit deinem Gewicht aus? Bist du da immer noch dran im Prozess oder hast du gesagt, ich habe es im Griff, ich bin wieder da, wo ich hin wollte?
Ich bin noch nicht hundertprozentig da, wo ich hin möchte, wo ich mal war. Aber auf dem Weg. Also ich kann für mich jetzt sagen, ich habe irgendwie wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen können, was für mich irgendwie die Grundlage für alles ist, weil viele probieren es mit Diäten und so weiter, aber Diäten sind auch wieder nur so äußere Einflüsse, halt so, dass man die Ernährung quasi kognitiv steuert, weil man darf keine Kohlenhydrate essen oder man darf ab 18 Uhr nichts mehr essen. Also das sind so kopfgemachte Regeln. Und wichtig ist es eigentlich, dass du wirklich wieder so eine Bindung zu deinem Körper aufbaust und schaust, hey, habe ich gerade wirklich Hunger? Und wenn ich Hunger habe, dann darf ich ruhig essen. Ne? Also ist ja irgendwie der körperliche Mechanismus, ganz natürlich. Ja. Und diese Bindung wieder aufzubauen und auch auf den Körper zu hören, wann bin ich hungrig, wann bin ich satt, das klingt so super simpel, aber die wenigsten können das gar nicht mehr. Die können ihre körperlichen Signale nicht mehr deuten. Und all das habe ich jetzt irgendwie so mit Hilfe der Ernährungspsychologie für mich wieder aufgebaut. Habe seitdem auch wieder so um die 20 Kilo abnehmen können. Wow. Und also bin noch nicht hundertprozentig da, wo ich bin, aber dadurch, dass ich jetzt irgendwie meinen Weg gefunden habe, mache ich da jetzt auch keinen Stress mehr. Und ob das jetzt noch 5 Monate oder 9 Monate dauert, bis ich bei meinem Wunschgewicht wieder bin, ist mir jetzt recht egal, muss ich sagen. Also ich bin auf dem Weg und es wird kommen.
Cool. Ja, wichtig ist ja immer, den Prozess zu enjoyen auf dem Weg dahin. Genau. Sich nicht verrückt zu machen von dem Ziel.
Und ich war wirklich krass, als ich da quasi während meiner Sportphase probiert habe, wieder abzunehmen. Ich habe Dinge ausprobiert, also wirklich von kompletten Fastenphasen bis hin zu, ach Gott, ich habe alles ausprobiert. Es gibt keine Diät, die ich irgendwie nicht ausprobiert habe. Und richtig, richtig ungesund für meinen Körper. Also ich habe mich wirklich gequält, richtig geknechtet irgendwie. Also mir war meine Gesundheit vollkommen egal. Es ging nur noch darum, schlank zu werden. Und da bin ich jetzt echt froh, davon weg zu sein und irgendwie, ja, wieder auf einem gesunden Wege abzunehmen und dabei trotzdem ein schönes Leben zu haben. Vorher war Abnehmen für mich immer die Hölle. Es war nur Verzicht, es waren nur Regeln und Verbote und Einschränkungen. Jetzt ist es
Mangel, ne?
Ja, genau. Und jetzt lebt man halt währenddessen so. Und klar, dann nehme ich vielleicht nicht 2 Kilo in einer Woche ab, aber das würde langfristig eh wieder zum Jojo-Effekt führen und man würde wieder zunehmen. Also insofern, ja.
Ja. Das ist auch so spannend, was du gerade sagtest, dass viele Menschen ihre Intuition oder ihre Connection zum Körper, zum Body verloren haben. Dass unser Mind und Soul und Brain nicht mehr wirklich mit dem Body aligned ist oder dass man gar nicht mehr auf die Signale hört, weil bei einem ja dieses Sensitive verloren geht, so gerade in unserer westlichen Welt, wo man doch sehr viele externe Trigger und Ablenkungen hat, dass man kaum noch so zu sich selber findet. Und ich glaube, dann kommen wir wieder zum Thema Meditation und schließlich der Kreis als Meditation auch wieder so ein kraftvolles Tool, um in die eigene Kraft zu finden, um die eigene Mitte zu finden.
Ja, voll, voll. Also dieses Ernährungsverhalten, was die meisten hier von uns haben, ist einfach nur noch von außen gesteuert. Man isst, wenn man irgendwie arbeitet, schnell in der Mittagspause, weil da hat man gerade mal Zeit. Man isst aber nicht, wenn man wirklich hungrig ist. Man isst nur, weil es halt irgendwo wieder Gewohnheit, wo wir wieder bei den Gewohnheiten sind oder halt die Möglichkeit, dass man da essen kann. Aber dieses auf den Körper zu hören, das machen wir kaum noch. Oder wir essen eigentlich auch fast immer Mahlzeiten auf. Also die wenigsten von uns schaffen es, was auf dem Teller liegen zu lassen, weil sie ab einem gewissen Punkt sagen, hey, ich bin gerade satt, ich brauche das gar nicht mehr, mein Körper hat genug. Fertig, das stelle ich in den Kühlschrank erst später weiter oder wie auch immer. Aber das schaffen die wenigsten. Man ist viel zu sehr darauf programmiert, man isst das jetzt auf oder man isst in diesem Moment, weil da esse ich ja immer. Also man lässt sich viel mehr von diesen äußeren Einflüssen leiten als von diesen inneren Einflüssen. Und dazu wieder eine Bindung zu finden, so was will ich eigentlich, was will mein Körper und was will er ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr, das ist gar nicht so leicht wiederzufinden.
Nee, absolut nicht. Was würdest du sagen, waren so die drei größten Hacks und Shifts bei dir, um wieder auf die Spur zu kommen?
Einmal auf jeden Fall, dass ich angefangen habe, das Essen wieder zu feiern. Essen war einfach so lange mein Feind. Das war immer so mein, darf ich nicht, sollte ich nicht, mache ich nicht. Also ich hatte auch so eine verbotene Liste quasi, die Lebensmittel durfte ich auf gar keinen Fall essen. Also es war echt immer so eine Hassliebe. Ich konnte nicht ohne, aber eigentlich wollte ich auch nicht mit. Und dass man da einfach wieder angefangen hat, hey, Essen ist etwas Gutes und ich darf auch alles essen. Es gibt keine Verbote. Weil Verbote führen quasi immer genau zum Gegenteil. Wenn wir uns etwas verbieten, dann wird das besonders attraktiv in diesem Moment überhaupt erst. Dass man für sich sagt, ich darf alles, aber dann halt, und da kommen wir zum Punkt 2, bewusst und mindful eating halt. Also, oder wie du sagst, die Essensmeditation.
Ja.
Dass man halt, wenn man etwas isst, das wirklich genießt. Und wenn ich dann mal meinen Körper mir sagt, ey, ich brauche gerade Schokolade. Früher hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, Schokolade darfst du nicht. Und hätte mir das verboten. Wobei ich dann aber im Endeffekt, wenn ich irgendwann mal alleine zu Hause gewesen wäre, eine Essattacke bekommen hätte, so, weil ich mir vorher alles verboten habe und dann hätte mein Körper sich irgendwo eine Lücke gesucht und dann da wirklich unkontrolliert alles gegessen, was mir so in die Quere gekommen wäre. Und jetzt sage ich mir halt, hey, wenn ich Lust habe auf Schokolade, dann nehme ich mir Schokolade. Aber dann nehme ich mir halt einen so einen Riegel oder 2, 3 Stücke und esse die wirklich richtig genussvoll und bewusst. Also wirklich, das ist dann, man kann daraus ein echtes Erlebnis machen. Man kann sich mit 2, 3 Stücken Schokolade locker 10 Minuten beschäftigen und danach ist man so befriedigt und braucht echt ein paar Tage nichts mehr. Und dieses Mindful Eating in Kombination mit dem, ich darf alles, es gibt keine Verbote mehr, hat halt bei mir eine komplett neue Denkweise eröffnet, weil ich früher immer dachte, ich muss verzichten, ich muss hart zu mir sein, nur so kann ich Erfolg haben. Und jetzt zu sagen, ich darf alles, aber in Maßen, hätte ich früher gesagt, ne, so schafft man doch nie was. Also da war noch dieser Judo-leistungsorientierte Gedanke da. Aber jetzt lasse ich halt diesen Mittelweg zu und das ist einfach das einzig Gesunde, was wir unserem Körper geben können.
Absolut. Was bei mir auf jeden Fall auch immer hilft, ist, dass ich vor dem Essen eine Intention setze und dem Essen oder meinem Körper quasi gestatte, die Nährstoffe von dem Essen aufzunehmen und dafür dankbar zu sein. Also ich blesse, ich segne auch immer mein Essen und überlege so, was ist das eigentlich für ein krasses Wunder, dass du gerade auf deinem Teller hier einen Green Curry hast und den Reis dazu und noch eine Coconut steht hier auf dem Tisch und dann zu überlegen, so was hat das alles erfordert, dass du jetzt in dieser geilen, glücklichen Lage bist, dieses Essen vor dir zu haben und gleich diese Nährstoffe in deinen Körper aufnehmen zu dürfen. Und ja, wenn du dankbar bist, das ist eh die Antwort auf alles, gerade in diesen Zeiten.
Absolut, ja. So nimmt man das halt auch viel, viel bewusster wahr. Also ja, total.
Ja, was würdest du denn sagen, ist zum Beispiel so ein Hack in der Praxis, wenn man einkaufen geht? Genau, also gibt es da irgendwelche Tricks, dass man sich in einen bestimmten State versetzt oder eher nicht hungrig einkaufen geht oder wie man, da fängt das ja meistens dann schon an, wie man beim Einkauf sich richtig verhält.
Mhm. Auf jeden Fall, da sagst du schon was ganz Richtiges mit dem hungrig einkaufen. Wenn wir hungrig einkaufen, dann ist unser Gehirn quasi wieder auf diesem Überlebensmodus. Wir wollen wieder alles haben, wir wollen alles essen, weil wir sind hungrig und unser Körper merkt, wir brauchen etwas zu essen, um zu überleben. Und dann hauen wir halt richtig zu. Also insofern lieber befriedigt einkaufen gehen, dann funktionieren wir eher über den präfrontalen Kortex, dann sind wir kontrollierter, dann sind wir bedachter, dann denken wir quasi in die Zukunft, was hätte das für Auswirkungen, wenn ich jetzt das und das kaufe auf die nächste Woche. Also auf jeden Fall satt einkaufen gehen, ganz, ganz wichtig. Und dann ist es auch mal so ein bisschen Typsache. Bei einigen ist es auch ganz hilfreich, wenn sie sich vorher wirklich, also wenn sie sich zum Beispiel noch nicht so selbst kontrollieren können, das ist ja wie gesagt auch ein Prozess, etwas, was man trainieren muss, für die kann es auch hilfreich sein, wenn man vorher wirklich eine Liste schreibt, dass man sagt, ich möchte das und das und das kaufen. Und man setzt sich dann vielleicht so zwei Joker, dass man sagt, okay, zwei, drei Dinge erlaube ich mir noch abseits der Liste, dass man nicht wieder dieses ganz Verbotene und Strenge hat, sondern irgendwie so ein bisschen Puffer, dass man immer noch Platz zum Leben hat, aber dass man sich halt an dieser Liste orientiert, damit man nicht ganz irgendwo im Süßigkeitenregal verschwindet.
Danke fürs Teilen. Wie wichtig ist das Umfeld von jemandem, wenn man abnehmen möchte?
Super wichtig. Also super, super, super wichtig. Es gibt ja sowieso diese Regel, dass man der Durchschnitt von den fünf Menschen ist, die einen umgeben. Und das ist beim Abnehmen natürlich auch so. Das heißt jetzt nicht, dass du dich nur mit Leuten umgeben musst, die auch abnehmen und so weiter. Aber ich habe auch mal in der Klinik ein Praktikum gemacht für essgestörte Kinder und Jugendliche. Und während die in der Klinik waren, haben die sich 1A ernährt. So. Aber sobald sie wieder zurück waren in ihrer Familie, die halt ja, nicht so gut sich ernährt hat, sind die wieder voll zurück in ihre alten Gewohnheiten gefallen. Also Umfeld ist mega, mega wichtig. Und man muss auch so ein bisschen gucken, wie unterstützend ist das Umfeld in gewisser Weise. Also es gibt ja so verschiedene Menschentypen. Es gibt so ein bisschen die Neider. Es gibt die, die sehr supportive sind. Also da muss man so ein bisschen gucken, welcher Mensch tut dir gerade gut, weil abnehmen wird oftmals immer als so Kleinigkeit angesehen, so ja, so ein paar Kilos verlieren, wie auch immer. Aber wenn Leute wirklich 20, 30 Kilo abnehmen möchten, dann erfordert das wirklich einen Lebenswandel. Dann musst du einen komplett neuen Lebensstil einführen. Mhm. Und wenn du dann Leute in deinem Umkreis hast, die ja so ein bisschen immer zwischen den Zeilen so ein bisschen transportieren, dass sie dir das eigentlich gar nicht gönnen und dich immer wieder zum Essen verführen wollen und eigentlich sagen, ach komm, hast du es doch gar nicht nötig und sowas. Also die verpacken das dann oft mal nett, aber meist meinen sie so ein bisschen, also das gönnen dir das nicht. Und wenn du merkst, du hast so Leute, die das dir nicht gönnen oder dir das Leben schwer machen, dann muss man da halt manchmal auch so ein bisschen Abstand vielleicht für den Moment nehmen. Also das ist ganz wichtig, dass du dich halt mit Leuten umgibst, wo du merkst, die unterstützen dich, die helfen dir und die tun dir in dem Moment auch gut. Denn daraus ziehen wir in gewisser Weise unsere Energie. Und wenn das wirklich ein langwieriger Prozess ist, wie gesagt, wenn man 20, 30 Kilo abnehmen möchte, dann ist man damit auch Jahre beschäftigt, beziehungsweise eigentlich sein ganzes Leben. Weil nur einmal abgenommen, das bringt's nicht. Also man muss natürlich irgendwie sein Leben danach weitgehend langfristig so gestalten, dass es dann nicht wieder hochkommt. Also es ist, wie gesagt, eine Lebensveränderung und da ist das Umfeld ganz, ganz entscheidend.
Ja, und oftmals ist ja auch so, dass man den Menschen dann einen Spiegel, glaube ich, vorhält, wenn man sagt, so ich bin jetzt ein bisschen achtsamer und mit meinem Essen, ich möchte abnehmen oder ich probiere es mal mit intermittierendem Fasten, dass die Leute einen eher zurückhalten wollen, weil sie Angst haben wahrscheinlich, dass du auch zu sehr wächst und sie dich vielleicht nicht mehr als Freund halten können.
Durchaus, ja. Da gibt es so ganz verschiedene Gründe, aber das ist auf jeden Fall auch ein Ding, ja.
Ja. Hast du eine Empfehlung, wie viele Mahlzeiten man essen sollte?
So wie dein Körper es dir sagt. Also es gibt ja diese Regeln 3 Mahlzeiten, weil dann hat man zwischen den Mahlzeiten immer eine längere Pause, sodass der Insulinspiegel runterkommt, weil wenn du Insulin im Blut hast, dann ist ja quasi die Fettverbrennung gehemmt. Dann gibt es wiederum die Theorie, dass man sagt, man sollte zwischen den Mahlzeiten kleine Mahlzeiten, also so Snacks essen, damit der Stoffwechsel dauerhaft in Bewegung ist und du besser verbrennst. Also da gibt es so die verschiedensten Theorien und jede hat so seine Pro und Contra, aber es gibt keine Theorie, bei der man sagt, das ist es, weil es gibt, wie gesagt, immer irgendwie ein Für und Wider. Deswegen bin ich einfach so weit gegangen. Also das kann man natürlich auch nicht bei jedem anwenden. Da braucht man so ein bisschen schon diese intuitive dieses intuitive Gefühl fürs Essen wieder. Also wenn jemand da wirklich noch überhaupt kein Feeling für hat, muss man natürlich noch so ein bisschen von außen das ein bisschen anleiten. Aber wenn man so weit ist, dann einfach, wenn du Hunger hast. Wenn du Hunger hast, dann isst du halt einfach ein Brot. Und selbst wenn du nach, keine Ahnung, 10 Bissen sagst, das reicht mir jetzt, und da jetzt noch 2 Bissen übrig sind, dann brauchst du die nicht weiter essen. Kannst du später weiter essen. Dass man wirklich irgendwie schaut, okay, wie hat dein Körper eigentlich Hunger, wann und wann nicht mehr, und darauf dann hört, anstatt irgendwie wirklich zu achten, so soll es sein und so soll es nicht sein.
Also was, glaube ich, klar wird, ist, Intuition ist Power, dass es dein innerer Kompass ist, der dich dahin guidet, wo du dann auch hin sollst. Von ganz natürlich. Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich habe noch überhaupt keine Connection oder keine Intuition? Kann man das irgendwie trainieren?
Ganz klar durch diese Achtsamkeit einfach. Dass man halt, während man isst, also es ist, man sollte, wenn man auch so achtsam isst, zum Beispiel auch ganz bewusst langsam essen. Denn der Körper.
Das ist super schwierig, ne?
Ja, absolut. Ja. Aber der Körper, da funktionieren ja quasi, der Körper ist unglaublich intelligent, und da funktionieren unglaublich viele biochemische Mechanismen, wenn du isst. Und auch so gewisse Feedback-Mechanismen, die dir quasi mitteilen, dass du satt bist. Aber das alles funktioniert und dir das Signal gibt, vergehen gut und gerne 20 Minuten. Das heißt, viele essen auch, bevor sie überhaupt ein körperliches Signal bekommen, ich bin eigentlich satt. Also dann ist der Teller nach 10 Minuten leer, und dann holen sie sich eventuell noch Nachschlag, und dann irgendwann nach 20 Minuten kommt halt die Bombe, und die haben so ein richtiges Schwächegefühl, so richtig so vollgefressen, richtig schlecht teilweise.
Man fühlt sich so scheiße, ne?
Ja, genau.
Ich kenne das auch von früher.
Ja, das ist halt so dann der Moment, wo der Körper dir sagt, okay, ich bin eigentlich schon lange satt. So. Und ja. Deswegen ist es ganz wichtig, sich Zeit zu lassen. Und dann spürt man auch viel mehr diese Signale, dass man halt viel intensiver auch kaut zum Beispiel. Beim Kauen werden auch schon die ersten Reize sozusagen gesetzt, die das Sättigungssignal später ankündigen. Also ausführlich kauen, wirklich bis zu 20 Mal, dir beim Essen wirklich Zeit lassen, zwischendurch auch mal, auch wenn es sich unnatürlich anfühlt, das Besteck beiseite legen. Dass man wirklich, während man kaut, einfach mal das Besteck aus den Händen lässt. Das können die meisten gar nicht mehr. Krass, normalerweise, wenn man kaut, dann schaufelt man sich eigentlich schon den nächsten Bissen quasi auf der Gabel zusammen. Dass man wirklich...
Ja, stimmt.
Ja. Und dass man da sich einfach Zeit lässt. Wie gesagt, keine Ablenkung, ne? Also kein Fernseher, kein mit dem Handy irgendwie auf YouTube oder auf dem Rechner irgendwas schreiben, sondern wirklich nur beim Essen ist und sich darauf fokussiert. Und dann irgendwann ist man auch wieder viel mehr bei seinem Körper. Da merkt man viel mehr, was tut sich da eigentlich? Bin ich eigentlich satt oder bin ich nicht satt? Und das ist wirklich eine solche Geheimwaffe. Also ich habe Leute erlebt, die am Anfang da so skeptisch waren und meinten, ja, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance, aber wirklich glaube ich nicht dran. Und am Ende waren die da Feuer und Flamme von. Also total verblüffend.
Wahnsinn. Was würdest du sagen, soll man zum Essen was trinken? Vorher trinken, nachher trinken, gar nicht trinken?
Ja, doch. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da so meine heftigen Regeln und sage nur davor und nur danach. Es gibt da ja so auch Theorien mit der Verdünnung, mit der Magensäure und so weiter. Da bin ich aber auch wieder team-intuitiv. Wenn du dabei Durst hast, hab Durst. Und es kann natürlich auch noch hilfreich sein, weil es den Magen füllt, dass man weniger isst und so weiter. Aber ich finde diese pauschalen Regeln, so ist es und so ist es nicht, finde ich bei der Ernährung sehr, sehr schwierig.
Gibt es denn irgendwie einen Trick, wie man Disziplin entwickelt? Wie man so, wenn man es einmal ein gutes Erlebnis hatte, dass man das immer wieder abrufen kann und triggern kann?
Also Disziplin, finde ich, ist super wichtig. Aber ich finde, sie ist auch schwer zu halten, vor allem, wenn man mal so Misserfolge hat. Deswegen finde ich es ganz wichtig, um überhaupt erstmal so eine richtig gute Disziplin zu entwickeln, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, warum will ich das eigentlich? Dass man eine sogenannte intrinsische Motivation quasi für sich findet. Weil vor allem beim Abnehmen wollen meist Leute aus extrinsischen Gründen abnehmen, weil sie anderen Leuten gefallen wollen, weil sie Anerkennung haben wollen, weil sie dem Idealbild entsprechen wollen. Also es ist immer so, sie wollen eigentlich etwas von außen. Und um wirklich eine richtig gute Disziplin zu haben, musst du es für dich tun. Da musst du wissen, ich mache das einzig und allein für mich und für niemand anderen. Denn dann ist deine Motivation, sag ich mal, auch nicht so anfällig, oder deine Disziplin, sondern du weißt genau, du tust es für dich. Und dann ist es auch viel schwieriger oder viel leichter, in schwierigen Situationen standhaft zu bleiben, weil du weißt genau, hey, ist nur für mich. So. Und da brauchst du anderen gar nichts mehr vormachen. Also ich kenne das von mir zum Beispiel früher. Ich habe, sobald andere dabei waren, mich super gut ernährt, weil ich irgendwie die anderen Leute beeindrucken wollte. Und wenn ich alleine war und keiner geguckt hat, bin ich in den Laden und habe mir irgendein Bullshit gekauft. Und heute ist es halt einfach so, hey, wem soll ich was vormachen? Ich bin ja diejenige, die in meinem Körper lebt. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, so dass man sich klar macht, wofür mache ich das bei der Entwicklung der richtigen Disziplin. Und dann, finde ich, braucht man die Disziplin auch gar nicht mehr so sehr trainieren. Also klar, man sollte sich gelegentlich mal vor Augen führen, warum mache ich das eigentlich und wofür und was ist mein Ziel, dass man quasi das Ziel nicht aus den Augen verliert. Aber dann ist man eigentlich in der Regel schon recht diszipliniert.
Cool. Vielen, vielen Dank, Bastian. Das waren super, super
super gerne.
Infos. Es hat total viel Spaß gemacht. Wo können denn Leute noch mehr über dich erfahren, wenn die noch tiefer in genau das Thema eintauchen wollen, sich mit dir connecten wollen, deinen Podcast finden wollen? Wo sollen die lang?
Genau, also natürlich auf meinem Podcast. Also wie eingangs schon mal gesagt, Ernährungspsychologie leicht gemacht heißt der, ganz, ganz einfach. Dann findet ihr mich auf Instagram, bastian.neumann heiße ich da, meine Website www.bastian-neumann.de und ja, ich glaube, von da ausgehend findet ihr irgendwie alles. Wie gesagt, in den nächsten Monaten, wahrscheinlich Anfang April, wenn jetzt alles glatt läuft, kommt dann auch mein Buch raus. Das heißt, erst denken, dann essen. Da bin ich auch schon unglaublich gespannt und freue mich wahnsinnig. Genau, also das ist das irgendwie, wo ihr erstmal was von mir über mich finden könnt.
Cool. Bastian ist übrigens ein richtig, richtig schöner Name.
Dankeschön. Danke.
Ja, danke, meine Liebe. Es hat echt total viel Spaß gemacht. Wir beide sehen uns im Mai auf der DNX in Berlin dann live
endlich. Ganz genau. Ganz genau. Cool. Dann bis zur DNX.
Ja, bis zur DNX. Danke für deine Zeit und danke für das, was du tust. Danke sehr.
Gerne, gerne. Ciao.
Ciao. Vielen, vielen Dank für deinen ongoing Support vom DNX Podcast und fürs Zuhören. Am Ende von dieser Folge möchte ich dich in meine DNX-Welt einladen. Los geht's mit der kostenlosen DNX Facebook Community. Die DNX Community für digitale Nomaden und alle anderen Freigeister ist von 0 auf mittlerweile über 11.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNX Facebook Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX Facebook Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Ich freue mich auf dich in der Community. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Wenn du dich für den kostenlosen Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Unser neuester Star in der DNX Welt ist die DNX Academy. Und die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in meinem Leben. Wir holen die besten Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Check jetzt direkt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist die DNX-Konferenz in Berlin. Wir erwarten im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Menschen, die die Welt verändern. Und für mich ist die DNX immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich nach Deutschland zurückkehre. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event in Berlin nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Alle Infos zu den Speakern und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten. Ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst, und dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Schreib mir ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show. Eventuell lese ich deine Bewertung dann auch in einer der nächsten Folgen vor. Vielen, vielen Dank für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft mir, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf dem Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.